Sie hören Otto von Habsburg, wie man ein konservatives Netzwerk aufbaut. Ein Vortrag von Gergely Pröhle, gehalten am 1. März 2023 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Dr. Wolfgang Fensk.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute Abend hier in der Bibliothek des Konservatismus begrüßen zu können. Zu einem diesmal etwas ungewöhnlichen Vortrag. Sie sehen, auch Teile dieses Saales sind verändert worden. Hier an der Seite sehen Sie eine Ausstellung zum Gegenstand des heutigen Abends, nämlich Otto von Habsburg, wenn das Wort Gegenstand erlaubt ist. Vor einigen Tagen klingelte es unten an der Tür und der Fahrer der ungarischen Botschaft begehrte Einlass und wir wussten gar nicht, wie uns geschah. Und er brachte uns also diese Ausstellung zur Feier des heutigen Tages, die, weil eben etwas später eingetroffen, in den Einladungen leider nicht mehr benannt werden konnte. Aber ich denke, wir alle können uns heute Abend daran erfreuen. Und ich denke, die Broschüren, die Sie am Eingang mitgenommen haben, sind zumindest teilweise identisch mit der Ausstellung. Das heißt, auch diejenigen von Ihnen, die bislang noch keinen Blick nehmen konnten, haben alles dann bei sich auch selbst dabei, wenn Sie die Broschüre hier mitnehmen. Also noch einmal herzlich willkommen heute Abend hier bei uns in der Bibliothek zum Thema Otto von Habsburg, wie man ein konservatives Netzwerk aufbaut. Ich mache es mal andersrum als sonst. Ich beginne mit der Biografie des heutigen Referenten. Er wurde 1965 in Budapest geboren. Er war Student der Germanistik, Hungarologie und der internationalen Beziehungen in Budapest, in Jena und in Hamburg. Während seiner beruflichen Laufbahn war er unter anderem Vertreter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Ungarn und von 2000 bis 2002 ungarischer Botschafter in Deutschland. Sie ahnen also, wer in Deutschland studiert hat, kann genügend Deutsch, um später ungarischer Botschaft in Deutschland zu werden. Seit 2006 ist Herr Pröhle zusätzlich der weltliche Leiter der evangelisch-lutherischen Kirche in Ungarn. Heute ist Gergely Pröhle, wie gesagt, Direktor der Otto-von-Habsburg-Stiftung in Budapest. Und das ist eben genau der Grund, warum er heute Abend zu uns sprechen wird. Die Otto-von-Habsburg-Stiftung in Budapest verwaltet den Nachlass Otto von Habsburg und bemüht sich um die wissenschaftliche Aufarbeitung dieses Nachlasses. Ich hatte selbst vor, glaube ich, einem Jahr die Gelegenheit, mir dort vor Ort einen Eindruck zu verschaffen. Es ist tatsächlich sehr beeindruckend, die Arbeit, die da läuft und was man da alles so sehen und entdecken kann. Das ist eine sehr schöne Sache. Und auch umgekehrt kann ich sagen, dass drei junge Wissenschaftler der Otto von Habsburg Stiftung vor einigen Wochen bei uns waren und hier über Otto von Habsburg gearbeitet haben. Unter anderem Herr Koltschew, den ich da hinten sehe im Gang. Sie hatten ja eigentlich vorne einen Ehrenplatz, aber die Demut des Doktoranden hält ihn im Hintergrund. Herzlich willkommen trotzdem auch da hinten. Und die Kollegen haben hier also auch über Otto von Habsburg gearbeitet. Bei großen Persönlichkeiten kann man natürlich die ersten Daten leicht ablesen und rekapitulieren. Aber erst, wenn man sich mit einem Nachlass intensiver beschäftigt und ihn intensiver betrachtet, werden Strukturen deutlich. Und Strukturen, die man dann erst tatsächlich aus der vertieften Kenntnis des Materials heraus darlegen kann. Insofern liegen mittlerweile erste Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Arbeit am Nachlass von Otto von Habsburg vor, die uns Gergely Pröhle heute Abend präsentieren wird. Es geht heute darum, auf welche Weise Otto von Habsburg ein konservatives Netzwerk aufgebaut hat, europaweit und ich denke, man kann sagen, auch international. Lieber Herr Pröhle, es freut mich sehr, Sie heute Abend hier zu haben. Ich freue mich sehr auf diese ja doch schon vertiefte Zusammenarbeit unserer beiden Institutionen und hoffe sehr, dass das ein weiterer Meilenstein ist, diese Zusammenarbeit zu vertiefen. Herzlich willkommen. Sie müssen mal so umgehen, damit Sie nicht über die Kabel. Gut.
Ja. So, lieber Herr Dr. Fenske, meine Damen und Herren, herzlich willkommen und natürlich vielen Dank für die ehrenvolle Einladung. Wie Sie das in Ihrer Einführung gesagt haben, ich habe ja einige Jahre hier in Deutschland und speziell in Berlin verbracht. Es war eine sehr schöne Zeit, nicht deshalb, weil ich auch 20 Jahre jünger war. Unsere zweite Tochter ist hier geboren in Berlin, also das ist schon immer mit Emotionen verbunden, wenn ich da bin. Und natürlich auch deshalb, weil Zu meiner Botschafterzeit hatte ich die besondere Freude und Ehre, dass bei mir in der Botschaft Otto von Habsburg zu Gast war. Und das sind natürlich bleibende Erinnerungen im Leben, wenn man mit so einer historischen Persönlichkeit auf der Terrasse des Hotel Adlons sitzt und er darüber spricht, vor uns, das Brandenburger Tor, wie er damals mit Winston Churchill verhandelt hat über die Zukunft Europas. Also das sind natürlich besondere Momente und das tat er mit einer solchen Natürlichkeit, wo was heute man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Unsere Stiftung ist vor 6 Jahren gegründet worden und unsere Existenz ruht auf einem Gesetz. Also das ungarische Parlament hat es beschlossen, dass das Erbe des letzten ungarischen Thronfolgers bewahrt und aufgearbeitet werden muss. Und dieses Gesetz wurde mit einer überwältigenden Mehrheit beschlossen, parteiübergreifend zugestimmt. Und das heißt, dass der ungarische Staat die Bewahrung und Aufarbeitung dieses Erbes und die Pflege des geistigen Erbes verpflichtet ist und dass das aktiv tut. Wir sind demzufolge auch staatlich finanziert, aber die Familie Habsburg nimmt an den Entscheidungen teil. Die sind Mitglieder des Kuratoriums, des 7-köpfigen Kuratoriums. 4-3 steht es im Anteil der staatlichen Vertreter und der Familie. Und das ist auch Geheimnis. Wir arbeiten jährlich umgerechnet aus einer Quelle von 1,2, 1,4 Millionen Euro umgerechnet. Wir sind, wie gesagt, in Budapest ansässig und haben mittlerweile 18 Mitarbeiter. Also diese Aufgabe, diesen unglaublichen Nachlass aufzuarbeiten, ich kann mit gutem Gewissen sagen, wird wirklich ernst genommen. Es ist natürlich schon eine strategische Entscheidung gewesen, das zu tun. Und nicht deshalb, weil Otto von Habsburg der letzte ungarische Königssohn war. Ich muss aufpassen, wenn ich das so sage, dann werde ich immer gewarnt, bis heute der letzte. Wer weiß, Herr Fenske baut gleich die Ausstellung ab. Das ist, hoffentlich haben Sie das gesehen, aber ich meine, diese Broschüre, die viele von Ihnen in der Hand haben, das ist hundertprozentig identisch damit, was Sie hier sehen. Insofern, wenn Sie das verpassen würden und Herr Fenske doch alles abbauen würde, haben Sie das doch in der Hand und können das in Ruhe lesen. Also es geht nicht darum, irgendwelche königstreuen Ideen aufrechtzuerhalten. Es geht nicht darum, dass wir da eine historische Persönlichkeit ehren, oder es geht nicht nur darum. Also wir ist natürlich eine Verbeugung vor Otto von Habsburg, aber da wird natürlich der großartige Europapolitiker und europäische Denker gewürdigt, der, und das ist das Thema des heutigen Vortrages, in der Tat in der Lage war, ein unglaubliches Netzwerk aufzubauen, obwohl ich gleich etwas unsicher bin, ob man da wirklich bewusst über einen bewussten Aufbau sprechen kann und das nicht irgendwie von Geburt an irgendwie so natürlich gewachsen ist. Das werden Sie am Ende vielleicht auch selber entscheiden können. Die Tätigkeitsschwerpunkte unserer Stiftung sind hier aufgeführt. Das ist in unserer Satzung drin. Ich meine, das ist heutzutage, und da werden wir natürlich immer wieder schon die Aktualität mit besprechen, oder das ist zwangsläufig so, dass wir auch aktuelle Bezüge haben. Die Stiftung ist natürlich ein, wie das der heutige Abend auch zeigt, durch Otto von Habsburgs Persönlichkeit und seine internationale Tätigkeit und Netzwerke ein unglaublich gutes Mittel, Brücken zu bauen. Brücken zu verschiedenen Gesellschaften, das werden Sie sehen, zu vielen politischen Gruppen, natürlich zu denjenigen, die früher mit ihm zusammengearbeitet haben, sei es im Europäischen Parlament, sei es in den verschiedenen Gesellschaften, wo er Mitglied war, oder auch zu der CSU. Er war letztendlich 20 Jahre lang als CSU auf CSU-Karte Mitglied des Europäischen Parlaments. Aber wichtig, und das ist auch für unsere Auffassung und Selbstverständnis wichtig, dass wir diesen unglaublichen Schatz bei uns haben, seine Briefe, Aufzeichnungen, Bücher, also all das, was er in seinem langen und man muss eindeutig sagen, sehr, sehr fleißigen und aktiven Leben gemacht hat. Also das materielle Erbe, das wurde vor 5 Jahren im Herbst nach Ungarn gebracht, in einem Zustand, das werden Sie sehen, womit man wirklich viel zu tun hat. Also Sie sollen sich verschiedene Arten von Kisten vorstellen, wie sein Haus in Pöcking aufgeräumt worden ist. Und die Schriften, die im Nachlass sind, die stammen aus den Jahren nach 1945. Also er ist in seinem langen Leben viel umgezogen und die Dokumente vorher, die sind dann nicht mit nach Pöcking gegangen. Also was wir von Schriften haben, das ist alles nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Aber die Bilder und die Filme teilweise, die sind teilweise viel älter. Also wir haben Glasnegative aus den 80er Jahre, Familienfotos, Sie können sich vorstellen, 30.000, viele solche auch, die noch nie gezeigt worden sind, die sind teilweise auch in diese Ausstellung eingearbeitet. Und natürlich diese Kleinigkeiten, die natürlich schon Symbolkraft und eine historische Wichtigkeit haben, wie zum Beispiel der Kissen, auf dem der Königspaar bei der Krönung 1916 vor der Matthiaskirche in Budapest gekniet hat. Also das sind solche interessante Dinge, die natürlich entsprechend behandelt werden. Eine politische Wichtigkeit haben sie nicht unbedingt. Also so sah das aus. Sie sehen in der Mitte Georg von Habsburg, der zurzeit Ungarns Botschafter in Paris ist, mit einem Hut seines Vaters. Aber in diesem Zustand kamen all die Schriften an. Und natürlich in solchen Kisten, hier sind diejenigen nicht sichtbar, die auf eine etwas lustigere Lebensweise hinweisen. Es gibt nämlich schöne Weinkisten und Freschnee-Kisten aus den 30er, 40er Jahre, die auch dazu gedient haben, die Dokumente zu lagern. Also wir haben die dann alle aufgearbeitet. Das ist hier zum Beispiel mein Schreibtisch, aber auch weitere Objekte sind entstanden. Das ist hier, wie wir uns eingerichtet haben. Und da helfen uns die Familienmitglieder, seine Söhne und Töchter, auch in der Identifizierung der einzelnen Personen. Das sind so Bilder aus den Alltagen. Und das sind hier seine Bücher, die er geschrieben hat. Also man muss wissen, dass er eigentlich sein ganzes Leben lang, und das ist vielleicht der erste Satz, was im direkten Zusammenhang mit dem Titel ist. Wenn man ein Netzwerk aufbauen möchte, dann muss man fleißig sein. Wenn man Ideen hat, wenn man Ambition hat, diese Ideen zu verbreiten, also dann muss man, und das ist eigentlich anders als heute, ohne Internet, teilweise auch ohne Elektronik überhaupt. Also er hat unglaublich fleißig sein ganzes Leben lang am Schreibtisch gesessen und seine Ideen aufs Papier gebracht. Und wenn man das bedenkt, dass er das in 7 Sprachen gemacht hat. Das Original war immer Deutsch und er hat das entsprechend der Sachlage für die verschiedenen Medien, die er beliefert hat, international, diese Texte dann immer wieder umgeändert. Aber wir haben zum Beispiel eine kleine Schreibmaschine und auch teilweise Briefe, worüber wir wissen, dass er diese Maschine bei Langstreckenflügen benutzt hat. Stellen Sie sich das vor, stellen Sie sich die Situation des Sitznachbarn vor, wie das wohl gewesen ist, wenn Otto da seine Aufzeichnungen getippt hat und Artikel auf diesen Transatlantikflügen. Und er hat das ganz bewusst zu den verschiedenen Themen, die wir dann noch sehen werden, später so redigiert, dass daraus thematisch aufgeteilte Bücher geworden sind, immer so formuliert, dass die aktuelle politische Lage natürlich in Betracht gezogen worden ist. Also Fleiß und ein strategisches Denken, wie möchte ich mit meinem Erfahrungsschatz irgendwie in der politischen Öffentlichkeit teilnehmen? Was sind meine Ziele? Was kann ich mitbringen von meinem Erfahrungsschatz? Und wie kann ich die Öffentlichkeit mit all diesen Gedanken beeinflussen? Das ist eben dieses Meer von Fotos, die wir haben. Und dann kommen wir rüber, was die Themen eigentlich sind und wie die Themen eigentlich auch den Netzwerkbau bestimmt haben, beziehungsweise die persönlichen Beziehungen, die er von Geburt an gehabt hat, wie die thematische Orientierung bestimmt hat. Wir wissen ja, dass er mit 10 Jahren seinen Vater verloren hat. Wir haben letztes Jahr, das war ein wichtiger Schwerpunkt unserer Tätigkeit, 100 Jahre Tod von Kaiser König Karl, Flucht oder Exil auf Madeira. Und wir haben diese schönen Bilder, wo der kleine Otto, 10-jährig, schon so erzogen, dass er der zukünftige König sein wird, seinen Vater verliert. Zudem er sein Leben lang eine unglaublich wichtige Beziehung gehabt hat. Kaiser König Karl, das müssen wir so eindeutig sagen, war ein gescheiterter Politiker. Guter Wille, aber ein böses Schicksal. Und der gute Wille, was natürlich viel zählt, ist voll mit politischen Ideen, die dann von seinem Sohn später in einer anderen Form doch verwirklicht worden ist. Was sind diese Ideen? Also er hat gesehen in und nach dem Ersten Weltkrieg, dass die soziale Notlage in der Gesellschaft eigentlich ein alles sprengender Moment sein kann. Also dass die soziale Verantwortung wichtig ist in der Gesellschaft. Karl konnte nichts mehr machen. Also mitten im Ersten Weltkrieg ist der König Kaiser geworden. Also er war da schon ziemlich machtlos. Das ist das eine. Aber das andere, was vielleicht eine noch wichtigere Erfahrung ist und eine Lehre, eine Schlussfolgerung dann für Otto, und das passt eben zu der ersten Thematik europäische Integration. Karl hat erkannt, was der Fehler der ungarisch-österreichischen Monarchie war. Woran eigentlich es dann auch scheiterte. Dass die kleineren Völker, die Autonomie der kleineren Völker, die Rechte der kleineren Völker, das Selbstbestimmungsrecht der kleineren Völker nicht in Betracht gezogen worden ist. Und diese Erfahrung hat eigentlich auch sein Europabild bestimmt. Also wenn wir, und das stimmt, das trifft auf Ungarn heutzutage, auf unsere Diskussion genauso zu, wie auch die Diskussion diesbezüglich in westeuropäischen Ländern. Also er war nicht bereit, diesen Gegensatz zu akzeptieren, dass ich entweder die nationalen Interessen in Betracht ziehe oder die Ziele der europäischen Integration. Das war für ihn kein Gegensatz, sondern das waren zwei Aspekte Hand in Hand. Und deshalb war es wichtig, dass er, das ist ja, hat auch eine Bedeutung heutzutage, wo wir 30 Jahre Maastricht-Vertrag gedenken, was ja auch heute aktuell ist, dass die Idee der Subsidiarität in diesem Vertrag auch dann drin ist und dokumentiert wird. Also diese Überzeugung, dass die nationalen Interessen und die europäische Integration kein Gegensatz, sondern eben eine Selbstverständlichkeit ist, dass das beide gleichzeitig gilt, das ist der Punkt, was ihn auch sehr stark motiviert hat. Die geistigen Grundlagen, die christlichen Grundwerte, das ist etwas, was von Natur, von Geburt an mit dabei war. Dass der tiefe katholische Glaube in der Familie und bei ihm natürlich schon ganz bewusst so erzogen von seiner Mutter und auch von den Benediktinerlehrern, auch aus Ungarn nach Spanien ins Exil gekommen. Also das hat auch sein Weltbild natürlich wesentlich geprägt. Und damit waren schon auch menschliche Eigenschaften verbunden, die auch gewissermaßen den politischen Erfolg auch bestimmt haben. Also dieser tiefe Glaube, dass die Welt eigentlich gut ist, dass man nur optimistisch auf die Welt sehen kann, dass man überzeugt ist, dass mit Gottes Hilfe durch meine Taten ich die Welt in solche Richtungen bewegen kann, die auch irgendwie die göttliche Ordnung irgendwie widerspiegeln und eigentlich mit Frohsinn alles auf alles geschaut werden kann. Und Natürlich, wir wissen ja, das ist ja ein Gemeinplatz, dass auch bei der Gründung der Europäischen Union das eine Rolle gespielt hat, dass die Gründungsväter oder die so genannt werden, Adenauer, Schumann und de Gasperi, dass für sie alle ihre katholische Überzeugung wichtig war. Also das Übernationale, wenn das Zugehörens zum Hause Habsburg, was natürlich eine Familie ist, wo Karl der Fünfte auch zu Hause war, wo, wie wir wissen, die Sonne nie in seinem Imperium ging die Sonne nie unter. Also da sind natürlich nationale Gefühle erscheinen in einem anderen Licht. Also der Katholizismus hatte auch diesen Bezug, dieses übergreifende, wenn man will, internationale. Und hier sind natürlich auch andere Themen, wo er eine wichtige Mittlerrolle oder irgendwie auch ganz aktiv mit dabei war. Das sind auch Punkte, wo wir intensiv dran sind, Publikationen und Veranstaltungen zu machen. Das sind nur kleine Beispiele. Ich halte es für sehr wichtig und ich darf Sie aufmerksam machen auf ein Bild da rechts oben. Das ist nämlich der Generaldirektor des österreichischen Staatsarchivs. Und bei seinem Besuch überreicht er mir ein Bild, wo Otto von Habsburg sich mit Bruno Kreisky trifft im Jahre 1972. Der Nachlass ist zwar in Ungarn, aber wir legen sehr viel Wert drauf, dass das der CSU in Bayern den lieben Freunden in Österreich und auch den Freunden in Spanien oder auch Portugal klar ist, dass das ein gemeinsames Erbe ist. Also wir müssen das so aufarbeiten und das tun wir auch so, dass das für die internationale Forschung brauchbar ist. Die Veröffentlichungen, Sie sehen hier, vielleicht überrascht Sie das, dass gestern haben wir das Buch von Klaus von Donani ausgegeben. Ich muss gestehen, das ist mit einer alten Freundschaft zu ihm verbunden. Sie wissen vielleicht, dass sein Großvater ein sehr berühmter ungarischer Pianist und Komponist war, Ernst von Dohnányi. Und in diesem Buch beschreibt Herr von Donani, das war lange auf vielen Bestsellerlisten hier in Deutschland, eigentlich wie Europa im Sinne dieser Subsidiarität, was ich gerade erwähnt habe, neu aufgestellt werden sollte. Er hat viel Kritik damit geerntet, er hat viel Anerkennung damit geerntet. Ich bin froh, dass wir das in Ungarisch veröffentlicht haben. Und jetzt kommen wir auch zu diesen Eigenschaften, die eigentlich ihn befähigt haben, dieses Netzwerk aufzubauen. Dieses Zitat stammt aus dem sehr, sehr guten Buch von Martin Redi über das Haus Habsburg. Und das ist sehr, sehr zutreffend. Das ist schwer zu übersetzen. Auch in Deutsch ist das schwer zu übersetzen, ins Ungarische noch schwieriger. Aber the best emperor the Habsburgs never had, da steht eigentlich ganz eindeutig drin, dass diese intellektuelle Kraft, die er besaß, das ist wirklich ihresgleichen, auch in der Familiengeschichte. Also die Tatsache, dass er in der Lage war, die verlorene politische Macht so intensiv, so fleißig und so begabt in eine intellektuelle Autorität zu verwandeln, die auch international wirken konnte. Also das ist die Begründung dieser Definition. Da sind alle Historiker darüber einig, die seine Tätigkeit auch im Zusammenhang des der habsburgischen Geschichte bisher studiert haben. Es ist eigentlich eine gute Schule, wenn man zum König ausgebildet wird. Das kann man wirklich mit gutem Gewissen sagen. Sprachen, Mathematik, Geschichte, viel Jura und darüber hinaus Sport und vieles andere. Also das ist, Kaiserin Zita ist eine unglaublich rigorose Mutter gewesen, die auch viel Ambition hatte aus dem Kleinsohn, nach dem frühen Verstorben des Ehemannes und des Kaisers und Königs, wirklich einen starken und einflussreichen neuen Herrscher zu machen. Sie hat das immer wieder versucht, gelten zu lassen, politisch gesehen nicht immer glücklich. Das muss man auch sagen. Also es gab in der ungarischen Geschichte, sind diese Wiederkehrversuche bekannt, die gescheitert sind. Die waren eigentlich vollkommen naive Aktionen, zeigen aber die Ambition der Mutter. Hier wird auch die Berufung erwähnt. Und in der Tat, wie diese Berufung, die sehr stark von der Mutter kam, eigentlich auch die eigenen Ambitionen bestimmt hat. Das werden Sie später sehen. Er hätte mehrere Möglichkeiten gehabt, in der lokalen Politik oder in der Politik eines Landes eine Rolle zu spielen. Zumindest zum Beispiel wurde ihm angeboten von General Franco, dass er nach seinem Ableben der spanische König wird. Er hat das zurückgewiesen. Genauso hätte er die Möglichkeit gehabt, in der deutschen Innenpolitik eine Rolle zu spielen. Das hat er auch nicht, gewollt. Es gab auch die Idee, dass er von Amerika aus etwas macht. Das hat er auch nicht gemacht. So, wenn das auch nicht so von Anfang an klar war, aber wenn wir auf den Lebenslauf schauen, dann kann man sagen, dass er ziemlich bewusst auf die Mitgliedschaft im Europäischen Parlament zugesteuert hat. Das war natürlich am Anfang nicht klar, wie das eigentlich sein wird. Aber dann werden Sie sehen, später mit Hilfe von Franz Josef Strauß hat er das, geschafft. Und natürlich hier die Gestaltung und Mobilisierung seines Netzwerks. Nicht nur das Schreiben, sondern auch die persönliche Präsenz. Also, dass er jedes Jahr in die USA gereist war, manchmal mehrere Male. Diese Vorträge, die er dort gehalten hat. Und hier hat er natürlich diesen besonderen Status, was in Amerika schon irgendwie ein Zauber hat. Also wer hat in Amerika sonst einen Prinzen gesehen? Also das ist mit diesem Status hat er natürlich schon gelebt. Also er hat das bewusst gepflegt. Zu laut oder zu? Ist gut, okay. Also jetzt kommen wir zum Netzwerk, das dynastische Erbe. Also, dass er bei den Königshäusern im Exil oder noch an der Macht oder später an der Macht immer herzlich willkommen war, das ist vollkommen klar. Also diese Umberto war da kein King mehr, aber der schwedische König war doch da. Also diese Kontakte zu pflegen, das war ihm wichtig. Und es gab eine Gruppe, die aus der österreich-ungarischen Monarchie stammend schon diese königlich-kaiserliche Idee aufrecht erhielt und für die es eigentlich eine mögliche politische Bestrebung war, das Kaiserreich oder das Königreich in Ungarn wiederherzustellen. Das ist natürlich schon bezüglich Ungarn, das ist hier in Deutschland weniger bekannt. Aber das hatte auch gewissermaßen kulturkampfähnliche Momente, weil der Reichsverweser Miklós Horthy im Königreich Ungarn, das war die Staatsform, war ein Calvinist. Und natürlich war das für die katholische Kirche, die, ich würde fast sagen, bis heute die größte und einflussreichste Kirche in Ungarn ist, natürlich ein Dorn im Auge. Also man wollte den katholischen Kaisersohn wieder zurückholen. Also und in diesen Kreisen war das schon wichtig, dass er als Vertreter des Königshauses, als Katholik an die Macht zurückkommt. So wurde das, diese Opposition im damaligen Ungarn auch formiert und hat eine wichtige Rolle gespielt. Nach dem Zweiten Weltkrieg auch bei denen, die von dieser Gruppe ins Exil gegangen sind, viele eigentlich einflussreiche Leute. Also das war eben auch wichtig. Die katholischen Netzwerke. Also er als Benediktinerschüler hat ganz bewusst diese Kontakte immer wieder gepflegt. Ich zeige auch diese Bilder, weil die stammen aus der Sammlung und die wurden noch nie publiziert. Und hier zum Beispiel beim Eucharistischen Kongress in München, da war er schon eben aus mehreren Gründen politisch sehr aktiv. Wir sind hier schon nach dem Ungaraufstand 1956. Also die Exil-Ungarn haben auf ihn wie so auf so einen Übervater geschaut. Er war gerade in der Lage, dass in der Diskussion mit dem Staat Österreich, ob er zurückkehren, einreisen kann, ob er auf seine Rechte verzichtet, das war eine sehr, sehr heiße Diskussion um diese Zeit. Und der österreichische Bundeskanzler nahm auch am Eucharistischen Weltkongress teil. Also das war auch schon wichtig. Er hat damals schon in Pöcking gewohnt, seit 1954 wohnte er in Pöcking und er war ein Mitarbeiter der Hans-Seidel-Stiftung und ganz direkt von Franz Josef Strauß. In unserem Archiv haben wir ein ziemlich großes Material über diese Zusammenarbeit, was unglaublich interessant ist, weil Strauß hat bei ihm Rat geholt. Außenpolitisch war das sehr wichtig, was er da sagen konnte. Und gleichzeitig für Otto war wichtig, dass er in der CSU und bei Franz Josef Strauß trotz dieser internationalen Netzwerke doch irgendwie die Bodenständigkeit hat. Also wenn Sie die zwei Figuren nebeneinander sehen, Franz Josef Strauß und Otto von Habsburg, sind natürlich ganz verschiedene Menschenschlage. Und die katholische Zusammengehörigkeit hat eben möglich gemacht, dass da vieles bewegt wird. Und wie gesagt, der Weltkongress war ein wichtiges Vehikel. Auch die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Päpsten. Pius XII und dann der Nachfolger, das stimmt nicht, der 23., Johannes der 23., das ist die richtige Bezeichnung. Und natürlich Johannes Paul ist besonders interessant, weil Johannes Paul II. Hieß Karol Wojtyla. Und weshalb ist er Karol getauft worden? Weil sein Vater ein großer Anhänger von Kaiser Karl war. Also da war eine besondere Beziehung mit ihm. Und diese Verbindungen zum Vatikan sind auch deshalb wichtig, weil, wie vorher schon erwähnt, er wurde natürlich auch bezüglich Ungarn als der richtige katholische potenzielle Politiker gesehen und ein wichtiger Stütze des Heiligen Stuhls auch international. Und natürlich diese alte habsburgisches Netzwerk, das Orden des Goldenen Vlieses, hat eine wichtige Rolle gespielt. Das sind die wirklichen Königstreuen und kaisertreuen Adligen rundum in Europa, ohne direkten politischen Einfluss, aber doch wichtige Informationsquellen, wie auch seine Brüder, mit denen er sehr intensiv zusammengearbeitet hat. Er hat sie ganz bewusst eingesetzt während des Zweiten Weltkriegs. Karl Ludwig, sein Bruder, wurde zum Beispiel derjenige, der versucht hat, mit ihm zusammen Ungarn aus der Situation zu retten, bis zum Ende Hitlers Verbündete zu bleiben und auch versucht hat, zu vermeiden, dass Ungarn in die sowjetische Besatzungszone gerät. Er hat das von Amerika aus versucht und seine Brüder waren seine Helfer und andere Mitglieder des Ordens. Das zweite Thema ist eben der Antikommunismus, was eben sehr stark ist und immer wieder verbunden mit diesem Optimismus, was er bezüglich seines Glaubens erwähnt habe. Er war von Anfang an ganz sicher, dass der Kommunismus lebensunfähig ist. Und das ist... Ich hätte das auch nicht geglaubt, weil ich bin groß geworden in diesem etwas veränderten, aber doch kommunistisch geprägten Kadar-System, der zwar immer als Gulasch-Kommunismus bezeichnet worden ist, aber ich wusste nie, wieso man dem guten Gulasch sowas Böses antun kann, mit dem Kommunismus zu vergleichen. Also dass er wirklich in den 60er Jahren schon, Ende der 50er Jahre, in seinen Studien, die veröffentlicht worden sind, diesen Optimismus verbreitet hat, dass dieses System, die Sowjetunion, mit dem Voluntarismus und mit der absurden Vergemeinschaftung, was vielleicht als Idee hätte auch gut sein können, aber eigentlich in der Realität eine Katastrophe ist, dass das lebensunfähig ist. Damit hat er unglaublich viele Leute motivieren können. Und hier sind die Gesellschaften, in denen er eine wichtige Rolle gespielt hat und die eigentlich dann ganz bewusst sein Netzwerk auch institutionalisiert haben. Also diese transnationalen Sozialräume, die waren für ihn natürlich auch immer wieder Möglichkeiten, auch Leute zu testen. Also das ist sehr interessant, wie er im persönlichen Umgang Leute für seinen Zweck auch geprüft hat. Wie ist er in seiner Überzeugung? Wie kann er kommunizieren? Wie wirkt er im eigenen Kreis? Was für eine Ausstrahlung kann er haben in seinem nationalen Rahmen? Und bei diesen Treffen war das möglich, auch das immer wieder zu testen. Es ist natürlich schon so, und das müssen wir ganz klar sagen, dass seine Tätigkeit, seine antikommunistische Tätigkeit, war natürlich sehr, sehr kritisch beäugt worden von den kommunistischen Staaten. Erst recht von Ungarn. Also Sie können sich vorstellen, ein Kaisersohn, der hervorragend Ungarisch spricht, der natürlich durch diese Netzwerke, die ich vorher beschrieben habe, sei das die alten Königstreuen oder einfach diejenigen, die 1956 das Land verlassen haben. Also das ist eine wahre Gefahr, als eine wahre Gefahr für das kommunistische System verstanden worden. Entschuldigung. Aber nicht nur das, auch von den westeuropäischen Staaten, da ist ein möglicher Kaiser, sage ich mal so, der ganz bewusst mit seinesgleichen in Kontakt war, seien das die ehemaligen Herrscherhäuser in Baden-Württemberg oder in Bayern. Wenn er mit diesen Herrschaften zusammenkam, dann waren natürlich die westlich-demokratischen Dienste auch sehr hellhörig, was da eigentlich passiert. Wird da ein Staatsstreich vorbereitet? Werden da andere Staatsformen bedacht? Wie auch immer. Also es hat lange gedauert, bis in die späten 60er, frühen 70er Jahre, bis das klar war, dass hier keine Ambition, keine irgendwelche Wiederherstellung der Monarchie oder anderen oder einer imperialen Staatsform als Perspektive oder als Idee da sind, sondern eben bis das herauskristallisiert hat, dass hier eigentlich die europäische Zusammenarbeit als Ziel da ist. Diese Institutionen sind natürlich im Einzelnen sehr wichtig. Die Erkenntnis, dass die christliche Zivilisation, wir sind ja direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, dass dort das nicht nur wegen des Antikommunismus, sondern wegen des tiefen Glaubens, dessen Wichtigkeit ich vorher schon geschildert habe, also dass dort dass jenseits den kirchlichen Rahmen ein Einfluss bekommen muss. Das war die Zielsetzung dieser Organisation. CEDI, das ist vielleicht eine noch wichtigere Initiative. Da war wirklich als Ziel, die europäischen Politiker konservativ christdemokratischer Prägung miteinander zu verbinden. Und wir sind ja 52, also auch in Spanien. Das hat auch dazu gedient, dass Franco, der ja sehr zwiespältig, milde formuliert, betrachtet worden ist, dass auch seine Salonfähigkeit in diesen Kreisen oder nicht unbedingt seine, aber dann auch die spanischen Konservativen in diesen europäischen Kreisen anerkannt werden. Eins muss man bei dieser Gelegenheit zu Franco sagen. Sie sehen und kennen wahrscheinlich die Entwicklung in Spanien der letzten Jahre, wo er dann sein Grab versetzt worden ist und so weiter und so fort. Also das ist im Geschichtsbewusstsein immer ein aktives Element. Aber was man wenig weiß, dass 1956 für Ungarn ein Schicksalsjahr, also das war der Punkt, wo das ungarische Volk gezeigt hat, dass aus eigener Initiative so ein Aufstand möglich ist, der zwar brutal niedergeschlagen worden ist, aber wenn wir schon mal über Gulasch-Kommunismus gesprochen haben, das ungarische kommunistische System der 60er, 70er, 80er Jahre war deshalb anders als viele andere in Bulgarien, in der DDR oder in der Tschechoslowakei, weil die ungarischen Kommunisten diese Erfahrung mit 1956 gehabt haben. Aber wie kommt das hierher? So, dass damals Otto von Habsburg versucht hat, internationale Solidarität irgendwie zusammenzubringen. Und der Einzige, der sogar bereit gewesen wäre, Militär einzusetzen auf der Seite der Aufständischen, war Franco. Dass die geografische Lage nicht unbedingt geeignet ist zu so einer militärischen Aktion, war natürlich von Anfang an klar. Aber dass er durch ihn vieles kommunizieren konnte, das war eben wichtig. So, jetzt zurück zu CEDI. Diese spanische Prägung war auch eben wichtig wegen der Beziehung. Und dann hier sieht man natürlich die vielen spanischen. Und Alfredo Sanchez Bella, der war die Schlüsselfigur, die da eine wichtige Rolle gespielt hat. Und wenn Sie das andere Bild betrachten, dann ist Franco natürlich auch auf dem Bild zumindest, auf dem Gemälde zu sehen. Und dann kommen die anderen vor, die weniger in der Öffentlichkeit agiert haben, die aber wichtig sind. Für Otto war sehr wichtig, dass er in all diesen Ländern sich zu Hause gefühlt hat. Also er ging ins Exil, zuerst nach Frankreich. Und von Frankreich, wo er auch während der Shoah mehrere tausend Juden gerettet hat. Das muss man auch wissen, dass er da natürlich schon eine besondere Größe gezeigt hat. Da hatte er natürlich auch seine persönliche Verbindungen. Und diese Kreise hat er dann wieder durch diese Rückkehr nach dem Zweiten Weltkrieg mobilisieren können, diese Kontakte aufgefrischt. Und wie Sie sehen, das hat auch in der Aussöhnung zwischen und Frankreich und Deutschland eine wichtige Rolle gespielt. Hier sieht man, dass diese multiple Identität, auch diese relative nationale Bindung, dass er zwar in Österreich geboren, aber dann international erzogen, aufgewachsen ist und dabei immer in der Lage war, Sätze zu sagen, die auch sogar für das ungarische Herz so gut klingen, weil zum Beispiel der Satz, wenn ich über Heimat spreche, dann spreche ich über Ungarn. Also das, so ein Satz, dann, also das ist unglaublich. Aber auf jeden Fall diese facettenreiche Identität hat auch immer genutzt, in diesen Kreisen aktiv dabei zu sein. Und das Institut d'Etudes Politiques Vaduz, das existiert bis heute, ist auch so ein Austauschforum von konservativen Politikern, von Arvid Fredborg gegründet. Das existiert bis heute. Da hat Otto eben durch diese Bekanntschaften, die er da bis dahin aufgebaut hat, eine Schlüsselrolle gespielt. Und hier kommen die transatlantischen Beziehungen, verschiedene Phasen seines Lebens. Während des Krieges hat er dort mit Präsident Roosevelt zu erreichen und in der Kommunikation, wie schon mal gesagt, dass die Nachkriegsordnung für Mitteleuropa und auch für Österreich anders aussieht, wie es dann gekommen ist. Er hat dort ganz bewusst seine Kontakte aufgebaut, die auch nach dem Zweiten Weltkrieg auch wichtig waren. Hier dieses Bild mit dem Vater von John McCain, der ja auch schon gestorben ist. Das ist ein gutes Beispiel. Also wenn Sie haben sich auch vorher schon gekannt und so konnte das nach dem im Kalten Krieg dann wieder aufgelebt werden. Wie gesagt, an Universitäten, an verschiedenen ungarischen Kreisen, er war omnipräsent in den Vereinigten Staaten und dieses Netzwerk hat auch im konservativen Denken eine wichtige Rolle gespielt. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, weil das ist hier Russell Kirk, der ja das konservative Denken sehr intensiv geprägt hat. Also mit der Familie Kirk war das eine wirklich freundschaftliche Beziehung. Hier sieht man sie, das ist aus einem Buch kopiert, leider haben wir das Original dieses Fotos nicht. Da sitzt die Habsburg-Familie mit den Kirks in Venedig zusammen. Also da haben sie sich regelmäßig getroffen und Otto hatte einen sehr intensiven Austausch mit diesen amerikanischen konservativen Kreisen. Und das ist hier schon Edwin Ferner, der Präsident, der Gründer und langjähriger Präsident der Heritage Foundation. Das ist, was wir von ihm alles erfahren haben. Das ist als Oral History schon eine Besonderheit, weil in der ganzen Vorbereitung der für uns alle so entscheidende Reagan-Administration, da hat Föllner eine Schlüsselrolle gespielt. Und diese sehr starke antikommunistische Prägung und der Optimismus, dass das auch gelingen kann, das ist, wie Föllner das dargestellt hat, das kommt alles aus dieser Erfahrung mit Otto von Habsburg und von seinen Ideen, seinen Studien. Das würde man gar nicht denken, dass so eine Interferenz da besteht, dass er irgendwie eine Wirkung ausüben kann. Und dann kamen wir nach Deutschland. Die wichtigste Beziehung war eben die mit Franz Josef Strauß. Und ich glaube, für das politische Denken heutzutage ist auch sehr wichtig. Auch in Ungarn, aber erst recht in Deutschland. Ich möchte in Ihre Angelegenheiten nicht reinreden. Aber dieses Erbe von Franz Josef Strauß zusammen mit Otto von Habsburg, besonders in außenpolitischer Weitsicht, die Rolle Deutschlands in der Welt, die transatlantische Bindung, aber gleichzeitig ein ausgeglichenes Verhältnis hier in der Mitte Europas und schon eine Autonomie und eine Stärke, die auch in der Sicherung des Friedens wichtig ist. Also das ist, glaube ich, etwas, was wirklich sehr vielsagend sein könnte, wenn wir darüber mehr sprechen würden. Ich finde das sehr schön, dass der Flughafen in München nach Franz Josef Strauß benannt ist. Ich glaube, es wäre wichtig, dass in der politischen Öffentlichkeit auch mehr über ihn gesprochen wäre und nicht nur bezüglich der Spiegel-Affäre. Mit Konrad Adenauer, das war keine direkte Beziehung. Also es gibt keinen intensiven Briefwechsel mit ihm. Aber wenn wir diese katholischen Kreise betrachten, also die Wurzel der europäischen Einigung, da sind natürlich beide sehr wichtig und wussten voneinander, was für eine Rolle der andere gespielt hat. Und das genauso dann mit Helmut Kohl, der dann immer wieder mit Otto kommuniziert hat. Im Archiv gibt es keine große Gedankenaustausche. Aber vorher habe ich vergessen zu erwähnen, bei den Vereinigten Staaten, und das ist wirklich ein Erlebnis. Otto hat vom Beginn der 60er Jahre mit Henry Kissinger einen Briefwechsel geführt. Und wenn man das aus heutiger Sicht liest, wie die Werteorientierung und Realpolitik aufeinandertreffen, wie die beiden sich ausgetauscht haben über all die Fragen, Kalter Krieg, Vietnam und so weiter und so fort. Also das ist auch etwas, wo wir glauben, dass das in der heutigen Situation sehr hilfreich sein könnte. Wir bemühen uns, das auch so schnell wie möglich irgendwie erforschbar zu machen. Und dann hier, wie er auf Europa hinsteuerte. Er kam dann immer öfter nach Österreich. Er wurde dort auch sehr positiv aufgenommen. Viele Ortschaften wählten ihn zu Ehrenbürger. Und natürlich seine Netzwerke in diesen hohen politischen Kreisen bei richtigen Entscheidungsträgern sind das immer stärker geworden. Und hier kommen wir langsam zum Schluss. Hier dieses der historische Tag, wo Bruno Kreisky Coudenhove Kalergi, der Gründer der Paneuropa-Bewegung, und Otto zusammensitzen. Die paneuropäische Bewegung war natürlich für Otto von Habsburg ein Netzwerk und eine Verbindung, ein Spielfeld sozusagen, wo er diese übernationale Idee des Reiches, das war sein Schlüsselwort, die Reichsidee. Also darüber hat er auch ein Buch geschrieben und viele, viele Studien. Hier kommen wir zurück auf die Geschichte der Monarchie. Also wie können in einem Reich, in einer größeren Einheit kleinere Völker zur Geltung kommen, was muss dann, und da kommt die Idee der Subsidiarität wieder, was kann lokal entschieden werden, was muss auf einer höheren Ebene entschieden werden. Also da war die paneuropäische Bewegung, wo er lange Zeit als Vizepräsident gedient hat, sehr wichtig. Aber es war nicht nur harmonisch, die Zusammenarbeit mit Kalergi. Also gerade dieser Punkt, dass es nicht darum geht, die Vereinigten Staaten von Europa zu realisieren, sondern eben ein Europa, wo auch die Nationalstaaten eine Rolle spielen. Deshalb, dass er heute vor 50 Jahren oder dieses Jahr vor 50 Jahren die Präsidentschaft übernommen hat. Das war auch inhaltlich ein Wechsel in der paneuropäischen Bewegung und eben sehr wichtig für die zukünftige Tätigkeit. Auch für Ungarn war das sehr wichtig, weil er kam ja, wie wir wissen, ins Europäische Parlament und von 1979 bis 1999, ein Jahr und ein Tag vor dem Beginn des Wahlkampfes oder der Wahl zum Europäischen Parlament, ist er deutscher Staatsbürger geworden. Das ist deshalb wichtig, weil das eine Vorbedingung war für die Kandidatur. Und Franz Josef Strauß konnte das so, wie soll ich sagen, managen, dass das passiert. Und dieses Zitat steht hier deshalb so prägnant, weil das stammt aus einem Interview mit ihm, wo er gefragt worden ist, ob er nicht irgendwie frustriert über die verlorene Macht ist, was alles hätte er sein können. Und da gibt es gar keinen Kommentar drauf, sondern eben dieser schlichte Satz. Ich danke Gott, dass ich Mitglied des Europäischen Parlaments bin. Also das, und in der Tat, also er war dort sehr, sehr aktiv. Und dort konnte er verwirklichen, mit diesem gewonnenen politischen Mandat konnte er aktiv all das verwirklichen, wofür er sein Leben lang stand. Er war der Erste, der in ungarischer Sprache etwas gesagt hat. Er setzte sich ein für die Minderheitenrechte der Ungarn, die jenseits der ungarischen Landesgrenzen leben. Er hat dort auch für die Mitgliedschaft Österreichs in der Europäischen Union sich eingesetzt. Viele sozialdemokratische österreichische Politiker haben sich bei ihm bedankt, dass er das in die Wege geleitet hat, dass das Europäische Parlament mit einer überwältigenden Mehrheit für Österreichs Mitgliedschaft stimmt. Und noch eins muss man sagen über die katholische Überzeugung. Er war derjenige, der den linken Politiker geohrfeigt hat, als er nach der Rede von Johannes Paul II. Den Heiligen Vater beleidigt hat. Das passte auch in die, eine Ohrfeige passte dann auch in die, in das königlich-kaiserliche Protokoll. Die Härte war da auch sichtbar. Und hier international, das ist in Taiwan, Marokko und Japan, er hat ganz bewusst auch diese Länder bereist. Das war für ihn auch als Informationsquelle wichtig. Er hat dort Ansprechpartner immer gehabt, die entweder durch die dynastische oder die kaiserliche Abstammung wichtig waren. Also zum Beispiel das Kaiserhaus in Japan war so einer. Oder eben in Marokko der König, genauso. Das war klar hier in Marokko in der Akademie der Wissenschaften und ein Besuch in Japan. Da hat er auch ein sehr buntes Netzwerk von verschiedenen Politikern. Und auch in der China-Politik war er sehr eindeutig. Also Taiwan war sehr wichtig in der internationalen Politik. Und hier die Wichtigkeit der Wirtschaft. Ich habe Ihnen anfangs gesagt, dass er von seinem Vater diese Verpflichtung in Richtung soziale Marktwirtschaft, Betonung auf beides, soziale Marktwirtschaft geerbt hat. Dazu kommt dann solche Ökonomen wie von Mises oder Hayek, die ihre Wurzel in der österreichisch-ungarischen Monarchie gehabt haben. Und deshalb in diesen Gesellschaften, in der Mompelerin Society, was bis heute existiert und was als festes Ziel der Kampf gegen Kollektivismus hatte also schon eine starke Prägung, eine starke antikommunistische Prägung, aber eine Denkfabrik, wo Historiker, Politiker, Ökonomen zusammengekommen sind. Und hier die Zeitschriften, die er geprägt hat, also in der Zeitbühne war er ja sehr aktiv. Wir haben jetzt keine Zeit, das weiter auszuführen, aber klar, ich glaube, gerade in dieser Bibliothek. Klar. Aber hier kann man erst recht sehen, dass diese Kämpfe innerhalb des konservativen Lagers damals genauso sichtbar waren, wie das teilweise heutzutage der Fall ist. Auf jeden Fall, er war ein sehr fleißiger Redakteur und Herausgeber. Und hier, das ist eigentlich das letzte Bild. Ich meine, menschlich gesehen sind diese ganzen Fähigkeiten schon was ganz Besonderes. Also dass er dieses historische Bewusstsein gehabt hat, das wollen wir mit dem ersten Bild hier klarstellen. Das Bild des Vaters immer da. Das Bild des gescheiterten Königs und Kaisers, der aber durch seine Ideen sein ganzes Leben und politisches Denken geprägt hat. Und der Fleiß. Auf diesem Bild schreibt er eben auch. Das zweite Bild dann rechts, das ist ein ein Bild aus dem Jahr 89, wo er in Pécs, Fünfkirchen, Südungarn, ein Handballstadion gefüllt hat. Also er war ein begnadeter Redner, wirklich. Konnte frei sprechen, in Ungarisch, aber auch in den anderen sechs Sprachen. Also eine Begabung, die selten vorzufinden ist. Links unten ist das Bild mit Willy Brandt. Ich habe das ganz bewusst da reingesetzt, weil diese tiefe katholische, konservative Überzeugung, die er gehabt hat, gepaart war mit einer unglaublichen Offenheit, mit Menschen zu reden. Nicht sich einkapseln, nicht irgendwie so stutzig zu sein, nicht beleidigt zu sein, auch wenn er viele Attacken von der deutschen Sozialdemokratie und auch von Willy Brandt erleben musste. Also diese Offenheit und Klarheit in der Kommunikation und die Fähigkeit, auch die scharfeste Kritik elegant einzupacken. Also das ist eine Fähigkeit, was heutzutage auch schwer nötig wäre. Ich glaube, er ist auch dafür ein hervorragendes Beispiel und auch eigentlich eine Eigenschaft, wo wir immer tiefer kommen in der Aufarbeitung seines Nachlasses, dass eigentlich das Schlüsselelement ist, dieses Neugier, die Offenheit, die Eleganz, die zusammen so ihn geprägt haben. Und das letzte Bild, wo er immer vor Ort war. Er war vor Ort, er hat die Welt bereist, er wollte das persönlich erleben. Auch ob das der eiserne Vorhang ist oder eben China oder Afrika. Wir haben unglaubliche Bilder, wo er Afrika regelmäßig bereist hat und mit den verschiedenen politischen Akteuren verhandelt hat. Und das ist auch ein unglaublicher Punkt, wo ich meine, ist irgendwie die göttliche Fügung ist vielleicht auch nicht zu übersehen, dass er an dem Tag in Dresden war, wo die KGB-Vertretung gestürmt war. Und er hat das dort alles erlebt in der Wendezeit. Er hatte ja durch seine Frau, die ja eine Fürstin aus Meiningen ist, diese und natürlich bei den Ahnen schon mit dem Haus Sachsen die direkte Verbindung. Und dass er dann, vielleicht haben Sie das auch gesehen, das hat große Karriere gemacht, diese Rede, was er 2003 in Bregenz oder 2005 gehalten hat, wo er die historische Erfahrung des Kaiserreiches in die aktuelle Situation deuten konnte. Also er war in der Lage, eben diese russische Expansionspolitik auch sichtbar zu machen und in diesem historischen Zusammenhang darzustellen. Also das war das, was ihn alles geprägt hat. Das sind die Hefte, wo er seine Adressen und Telefonnummer gehabt hat. Das sind alles, das sind auch in unserem Archiv vorzufinden. Ein unglaubliches Leben, eine atemberaubende Laufbahn und eine bezaubernde Persönlichkeit, muss ich ganz offen und nicht privat, sondern auch offiziell sagen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.